Ja, von mir aus auch einen schönen guten Morgen an diesem wunderschönen Tag heute. Ist immer so eine Einstellungssache. Brauchen wir unseren Garten nicht gießen. Ja, ich habe heute das Thema, das ist, glaube ich, machst du mal erste, dann wird es wahrscheinlich gehen. Nee, das liegt nicht an mir. Ja. Jetzt geht's. Also wir müssen das immer erstmal hier draufklicken. Ja, Technik ist bei uns immer wieder mit Überraschungen verbunden. Aber ist auch schön, weil das Leben hält ja auch immer Überraschung für uns bereit dann. Ne? Ja, wie gesagt, Freiheit, Fluch oder Segen habe ich die Predigt genannt. Und Freiheit ist doch eigentlich so ein Begriff, den wir mehr so in diesen Bereich wie Politik oder Diktatur oder Persönlichkeitsrechte ansiedeln, was ja nicht falsch ist. Also ihn mit den christlichen Glauben in Verbindung zu bringen. Die mich kennen, die wissen, ich habe so einige Lieblingsfilme, einer davon ist Braveheart. Und wenn ich Freiheit höre, dann denke ich immer an diesen Film. Warum? Da geht es um William Wallace, das ist ein schottischer Freiheitskämpfer aus dem 13. Jahrhundert, der gegen die Engländer um die Unabhängigkeit gekämpft hat. Und ich weiß noch die Szene, er wurde ja dann verraten, gefangen genommen und hingerichtet. Und die Leute standen alle drumherum, haben zugesehen. Und dann gab es so einen Ruf, den er in die Menge schrie, Freiheit. Und ich finde Filme immer dann beeindruckend, auch wenn es die Leute wirklich gegeben hat und es auf wahren Geschichten basiert. Ob das jetzt wirklich so in der Realität war, dass er Freiheit rief dann, aber es hatte mich einfach beeindruckt, wenn Menschen für etwas sterben, wo sie wirklich hinterstehen. Und ich denke, für uns Christen sollte das auch gelten. Aber der Wunsch nach Freiheit muss ja nicht immer so dramatisch enden, denke ich mir. Freiheit hat ja auch sehr unterschiedliche Zielrichtungen, weil es auch sehr viele Arten von Freiheit gibt. Ich will jetzt nicht alle aufzählen, aber so zwei. In zwei Wochen ist es wieder soweit, vor 36 Jahren, wurden die Grenzen geöffnet, die Zusammenführung Ost und West. Und wir hatten damals Verwandte im Osten und die hatten auch so eine Sehnsucht, mal in andere Länder zu reisen. Das ging nicht. Sie hatten ein begrenztes Umfeld, sozialistische Länder, wo sie hin konnten. Sie konnten nicht auf die Sonneninsel Mallorca, so wie wir das heute können. Wir haben die Möglichkeit, wir haben die Freiheit, dahin zu gehen, wo wir wollen. Das ging bei denen nicht. Und auch die Freiheit, so unterschiedliche Lebensstile zu leben. Ich bin nicht gezwungen zu heiraten. Ich kann auch ledig bleiben. Ich kann auch mit einer Frau zusammenleben, ohne zu heiraten. Und mittlerweile gibt es auch die Homo-Ehe. Also die Freiheit, das zu leben, was mir nahe kommt. Und wir wissen, dass wir in der BRD ja so eigentlich verfassungsmäßig garantierte Freiheiten in Form von Grundrechten bekommen, wo der Staat eigentlich nicht eingreifen darf und wo auch Privatpersonen das akzeptieren müssen und respektieren müssen. Eine wesentliche Grundfreiheit, wir stehen heute hier, können unseren Glauben leben, ist die Religionsfreiheit. Wir kennen auch die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit. Also viele Freiheiten, die wir eigentlich haben. Und in der heutigen Zeit habe ich das Gefühl, gerade so bei jüngeren Leuten, sie verstehen Freiheit so und in dem Sinne, ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist natürlich nicht richtig. Man muss auch anderen gegenüber verantwortlich sein. Die Frage, die ich mir gestellt habe, kann man von Freiheit vielleicht überfordert sein oder anders gefragt, wie viel Freiheit verträgt ein Mensch? Ich kann mich noch das ist schon sehr lange her, da sind wir mit unseren Kindern zum Kinderturnen gegangen und da haben wir dann so ein Elternpaar kennengelernt, die hatten auch drei Kinder, die hatten uns dann nochmal eingeladen, da haben wir einen Kaffee getrunken. Wir waren da sehr fasziniert, weil diese Kinder waren absolut wild, aber nicht wild in dem Sinne vom Charakter her, sondern der Stubenschrank, Tür auf, wups, zu, Schublade auf, rausgeworfen. Wir haben da gesessen und haben gedacht, naja, irgendwann müssen die Eltern doch mal reagieren und haben aber nicht. Und irgendwann haben wir mal gefragt, ja, wir erziehen unsere Kinder antiautoritär. Die waren auch mal bei uns, aber nur einmal, und da wollten unsere Kinder das auch nicht, weil die alles auseinandergenommen hatten. Also diese Freiheit, die die Eltern den Kindern gewährt haben, tat ihnen nicht gut. Ich denke, wir brauchen auch Grenzen. Freiheit ist nicht grenzenlos. Freiheit bedeutet auch, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben, für meine Entscheidungen als Christ, auch für mein Glaubensleben. Frage, die ich mir auch dargestellt habe: Wollen wir das wirklich? Will man so sich auf sich selbst verlassen? Oder hofft man vielleicht auf den Staat oder bei der Arbeit auf den Chef oder in der Gemeinde auf den Pastor? Der soll doch für uns entscheiden und die Verantwortung dann übernehmen. Und ich glaube, Letzteres ist auch in der Gesellschaft mehr vertreten, dass wir gerne so unsere Freiheit ein bisschen einschränken lassen, aber andere sollen dann die Entscheidung treffen. Freiheit in der Bibel ist immer mit Entscheidungsmöglichkeiten verbunden, Entscheidungsmöglichkeiten, die wir haben. Gott zwingt keinen von uns, etwas zu tun oder zu lassen. Und wenn wir zu ihm gehören wollen, dann, weil wir die Freiheit haben, es aus eigenem Willen freiwillig zu tun, nicht weil er uns gezwungen hat. Jedenfalls kenne ich keinen, der mir das so erzählt hat. In der Bibel ist dieser Begriff Freiheit gar nicht so häufig vertreten. Ich habe mal geguckt, in Luther, also die 2017er Übersetzung, sind es 43 Mal. Neue Übersetzung hier, Hoffnung für alle, 23 Mal. Das ist gar nicht so viel. Der Begriff frei hingegen ist viel häufiger anzufinden, aber der hat nicht unbedingt den Sinn von Freiheit. Freiheit bedeutet, ohne Zwang zwischen Möglichkeiten zu wählen und zu entscheiden. Und die Bibel hat eine Stelle, die ich gerne vorlesen würde, im Galater 5, die Verse 1 bis 7, wo es um Freiheit geht. Da heißt es nämlich: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Lasset euch von mir, Paulus, gesagt sein: Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, noch einmal mit allem Nachdruck darauf hin: Mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr euch aus der Verbindung mit Christus gelöst und euer Leben steht nicht mehr unter der Gnade. Wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Jesus Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten oder unbeschnitten ist. Das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Ein Glaube, der sich durch tatkräftige Liebe als echt erweist. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, weiterhin der Wahrheit zu folgen? Wenn wir diese Stellen so lesen, mir ging es so, finde ich, klingt das recht hart, wenn Paulus davon spricht, dass wer sich beschneiden lässt, von der Gnade Jesu ausgenommen ist und sich freiwillig unter das mosaische Gesetz begibt. Hier müssen wir aber verstehen, es geht nicht um die Christen, die vorher Juden waren, sondern es geht um die Heidenchristen. Das heißt, die sich zu Jesus bekehrt haben, aber sie sind vorher natürlich als Kind nicht beschnitten worden und haben sich jetzt überlegt, oh, das könnten wir vielleicht machen, das wäre vielleicht richtig. Um Paulus zu verstehen, müssen wir halt wissen, dass im Alten Testament die Beschneidung der Bund zwischen Gott und Abraham und sein Nachkommen war. Es ist ein äußeres, sichtbares Bekenntnis gegenüber Gottes Geboten. In Genesis 17 lesen wir dann, dass ein Junge am achten Tag beschnitten werden musste. Und ich habe gedacht, ja, wieso am achten? Könnte ja auch am siebten, neunten oder wann auch immer. Aber es ist ganz interessant. Damals gab es ja noch nicht die medizinische Forschung wie heute. Aber am achten Tag ist Vitamin D, K, und Prothrombin am höchsten, hat die höchsten Werte. Das heißt, die Blutung ist dort am geringsten. Also da sieht man auch, dass Gott nicht nur den Menschen geschaffen hat, er wusste auch genau, was eben wann dran war. Und die Bedeutung der Beschneidung ist nicht nur ein äußeres Zeichen, sondern es symbolisierte auch das Abschneiden von der menschlich sündigen Natur und auch die Absonderung von anderen Völkern. Gott hat ja gesagt, das ist mein Volk, mein Augapfel, und das symbolisiert das auch. Und medizinisch auch da, es gibt Untersuchungen bei israelischen Frauen, die haben weniger Gebärmutterkrebs, was eben daran liegt, dass die Männer beschnitten waren. Also Gott hat wirklich alles im Griff und weiß Bescheid, was wir heute langsam erst lernen. Die Konsequenz, wer sich nicht beschneiden ließ, der brach eigentlich den Bund und sollte aus dem Volk ausgeschlossen werden. Im Neuen Testament lesen wir nicht, dass irgendwie eine körperliche Beschneidung für nicht-jüdische Christen erforderlich ist. Es geht darum, nämlich im Gegenteil, die innere geistliche Beschneidung des Herzens durch den Glauben an Jesus zu erlangen. Also diese innere Beschneidung des Herzens und nicht die äußere Beschneidung. Kolosser 2, Verse 9 bis 12 lesen wir dann: Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelte es sich nicht um einen äußeren Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Das Neue Testament betont also ganz klar, dass das Halten der mosaischen Gesetze durch die Beschneidung nicht ausreichend ist. Und wer sich beschneiden lässt als Nichtjude, ist verpflichtet, das gesamte Gesetz auch zu befolgen und zu halten. Wir wissen aus Lukas 2, 21, dass Jesus beschnitten wurde. Warum wurde er beschnitten? Weil er als Jude auf die Welt kam und natürlich als Jude auch lebte. Aber die christliche Lehre betont im Neuen Testament, dass die Beschneidung des Herzens für die Rettung, für die Vergebung der Sünden entscheidend ist und nicht die des Körpers. Die Frage, die Paulus hier so hart hinsichtlich der Beschneidung formuliert hat, ist doch eigentlich: Reicht Gottes Gnade für unsere Rettung aus, indem er seinen Sohn geopfert hat? Oder müssen wir vielleicht selbst noch etwas hinzutun, nämlich indem wir das Gesetz aus uns heraus erfüllen wollen? Wenn wir so denken, sagt Paulus, bedeutet das nicht, dass wir Gott misstrauen? Und die Frage steht ja nicht nur im Raum, sondern ich denke, sie ist dann auch relevant. Denn wenn wir Jesu Opfer als vielleicht nicht ausreichend ansehen, um unsere Vergebung der Sünden zu bekommen, dann wollen wir es aus eigenem Willen machen. Und genau das erklärt Paulus hier den Galatern und warnt sie in dem Vers 3, dass er sagt: Mit der Beschneidung verpflichtest du dich, das Gesetz zu befolgen. Paulus führte aus, dass wir die Freiheit haben, zu entscheiden, unverdiente Gnade von Jesus in Anspruch zu nehmen oder dass wir eben das Gesetz erfüllen müssen, aus eigener Kraft. Das ist unsere Entscheidung, aber mit hinreichenden Folgen, wie wir gehört haben. Wir wissen natürlich, dass wir das Gesetz nicht halten können oder durch das Gesetz nicht gerettet werden können, weil es unmöglich ist, das in der Gänze zu halten. Und auch wenn der Gedanke noch so falsch ist, finde ich, ist er doch so menschlich. Oder geht es euch anderen? Ich will doch mein Heil aus eigener Kraft auch erwirken, wenigstens zum Teil. Ich will mir die Rettung selbst verdienen. Allerdings wissen wir, Gottes Gnade können wir nicht verdienen. Es ist ein Geschenk. Und wir können dieses Geschenk annehmen oder nicht. Und ich glaube, das fällt manch einem doch schwer, der sagt, nee, ich will das aus eigener Kraft machen. Als Christen leben wir nicht unter dem Gesetz. Jesus hat uns davon befreit. Das Alte Testament ist vergangen, es lebe das Neue Testament, könnte man sagen. Aber heißt das auch, dass das Gesetz für uns nicht mehr gilt? Nein, das bedeutet es nicht, sondern Jesus ist gekommen und hat das Gesetz erfüllt, nicht aufgehoben. Aber für uns bedeutet das, dass wir unter diesem Gesetz nicht mehr verurteilt werden. In Matthäus 5, Vers 17 heißt es, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Jesus hat das wirklich alles so gelebt, was uns Menschen einfach nicht möglich ist. Und die Galater wären, wenn sie sich hätten, also die nicht-jüdischen Christen, wenn sie sich hätten beschneiden lassen, wären sie willentlich unter die Vorschriften des Gesetzes gekommen. Und wenn ich mich freiwillig unter das Gesetz begebe, werde ich danach beurteilt und natürlich auch verurteilt. Wenn ich die unverdiente Gnade Jesu annehme, dann bin ich frei, ohne Wenn und Aber. Und die Juden hatten ja damals auch noch nicht nur die Gesetze, sondern Verordnungen, 613 Verordnungen, die hätte man auch noch alle einhalten müssen. Also wir wissen, das ist einfach unmöglich. Der Gedanke der Selbstrettung steckt aber ja nicht nur in dem Denken der Galater, sondern ich denke generell in uns Menschen. Wäre es nicht besser, selbst etwas dafür zu tun, sich beschneiden zu lassen, vielleicht aber auch Speisevorschriften einzuhalten? Auch das war ja ein Thema, das polarisierte, weil die Juden durften gewisse Sachen nicht essen. So, die Heidenchristen durften das und wir wissen dann auch von Petrus, der da so ein bisschen schwach wurde. Paulus musste ihn da zurechtweisen. Aber vielleicht halte ich das ja ein, nur falls Paulus dann doch Unrecht hat. Ne? Lieber so nach dem Motto, kann ja nicht schaden, so zweigleisig fahren. Aber das zeigt nur, dass ich Jesus Opfer nicht vertraue. Das ist die Folge dann. Freiheit im Glauben bedeutet auch, dass Gott uns die Freiheit lässt, zu entscheiden, ob wir seinen Willen tun wollen. Egal wie unangenehm oder wie schwierig das wird. Oder dass wir es einfach sein lassen und sagen, nö, will nicht. Er zwingt uns zu gar nichts. Wir haben immer die freie Wahl. Aber er macht uns auch ganz klar, dass unsere Freiheit, unsere Entscheidung Konsequenzen haben wird. Definitiv. Und nicht als Drohung, wenn du das nicht tust. Wir kennen das so von den Eltern und Kindern gegenüber. Sondern als Warnung, weil er nicht möchte, dass wir verloren gehen. 1. Timotheus 2 sagt er, Paulus ja auch, ne, er möchte, Gott möchte nicht, dass nicht einer von den Menschen verloren geht, ne, sondern dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist Gottes Plan mit jedem Menschen dann. Und ich glaube, dass ich kein Geheimnis verrate, wenn ich behaupte, dass wir immer wieder fallen werden, wenn wir uns auf den Weg der Nachfolge Jesu begeben. Aber wir stehen immer wieder auf, weil Jesus uns aufhilft. Und so meine Erkenntnis daraus ist, es ist besser, auf dem Weg zu Gott zu fallen, als aufrecht in die Verdammnis zu gehen. Das ist jedenfalls so mein Schluss. Gott hat diese Freiheit geschenkt, dass wir uns für oder gegen ihn entscheiden können. Und jeder muss diese Entscheidung zu Lebzeiten auf Erden hier machen. Später wird es nicht mehr möglich sein. Und wir haben auch die Möglichkeit, sogar noch auf dem Sterbebett ein Ja für Gott zu haben. Und wir wissen auch, dass wir diese Entscheidung, wenn wir irgendwann vor Gott stehen, die wir ja nicht getroffen haben, wir können keinem anderen die Schuld geben. Wir können unserer Ehefrau, Ehemann nicht die Schuld geben, ja, die fand das nicht gut und hat mich da nicht in die Gemeinde gelassen und fand das alles doof. Oder vielleicht dem Pastor, ne, der war so ganz komisch und der hat so Dinge gemacht, da konnte ich nicht mehr glauben. Ich kenne Leute, die mir das so erzählt haben. Nein, es ist unsere Entscheidung und wir müssen unsere Entscheidung auch vertreten dann. Und wie gesagt, selbst am Sterbebett ist es immer noch möglich, aber wie können wir das festmachen? Wo steht das? Für mich ist die Kreuzigungsszene ein Beweis dafür. Lukas 23. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm ans Kreuz hingen, höhnte. Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Sagte er zu ihm, dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich finde dieses Ereignis eigentlich so bezeichnend. Der eine Verbrecher hat ja das gleiche Schicksal wie die anderen beiden, aber er verhöhnt Jesus noch. Und ich denke, wir können ihn so mit einem Menschen vergleichen, der Jesus ablehnt, der mit Gott nichts zu tun haben will, ihn eigentlich, wenn es ihm gut geht, doch ignoriert, ihn gar nicht braucht, aber dann doch gerne Hilfe in Anspruch nimmt, wenn er in Not ist. So wie wir hier lesen, dann hilft dir selbst und hilf auch uns. Wir kennen das, dass Menschen, die Gott überhaupt nicht in ihrem Leben hatten, wenn sie in Not sind, beten sie zu Gott, dass er ihnen hilft. Und dieser Verbrecher, er sieht auch seine Schuld, seine Sünde, seine Verbrechen nicht als Grund dafür, dass er es verdient hat, hingerichtet zu werden. Ganz anders ist der andere. Er erkennt und anerkennt seine Schuld. Er weiß, dass er den Tod verdient hat. Er sieht aber auch die Schuld und die Sündlosigkeit von Jesus und er bittet ihn um Hilfe. Eine Bekehrung in unseren Augen sieht vielleicht anders aus und trotzdem erfüllt das für mich, was hier geschieht oder geschah, doch alle Kriterien. Er sieht Jesus als sündloses Opfer, der zu Unrecht hingerichtet wurde. Sich selbst sieht er als zu Recht bestraft. Er bekennt seine Sünden an und er bittet Jesus, an ihn zu denken und ihn mitzunehmen, wenn Jesus seine Königsherrschaft antritt. Und für mich hat er schon hier einen Blick in das neue Reich Gottes gehabt. Denn anders wird es gar keinen Sinn machen. Wenn ich jetzt mit einem am Kreuz hänge und ich weiß, der wird jetzt sterben, der wird nicht hier als König vom Kreuz treten, muss ja diesen anderen Blick gehabt haben. Ansonsten wird die Aussage wirklich keinen Sinn machen, denn Jesus wurde ja gekreuzigt. Wie sollte er dann als Mensch dann die Königsherrschaft antreten? Aber Jesus sieht auch hier in das Herz von dem Verbrecher. Er sieht seine Reue, seine Umkehr und er verspricht mit ihm, er wird heute noch mit ihm im Paradies sein. Er verspricht ihm seine Errettung, eigentlich auf dem Sterbebett, auch wenn es kein Bett ist. In Galater 5, Vers 1 hatten wir ja die Aussage, dass Jesus uns zur Freiheit befreit hat. Und es heißt weiter, bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wir wissen, dass zur Zeit Jesu und auch zur Zeit von Paulus war ja noch Sklaverei angesagt. Und wenn es hier heißt, sie sollen nicht wieder zurück unter das Joch der Sklaverei, könnte man dann vielleicht denken, dass sie sich gegen die Sklaverei auflehnen und so Freiheitskampf führen, William Wallace, mitnichten, denke ich. Denn die Bibel sagt, dass wir alle Menschen sind unter dem Joch der Sklaverei, nämlich dem Joch der Sünde. Wir sind Sklaven der Sünde, weil wir auch in Sünde geboren sind, jeder von uns. Und dadurch hätten wir ohne Jesu Opfer gar keine Chance, überhaupt Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ne? In Sünde geboren, denk mal, so ein kleines Baby, das kann ja noch gar nichts gemacht haben. Nein, hat es auch nicht, hat auch noch nicht gesündigt, gar nicht. Aber es ist in der Sünde geboren, weil die Mutter Sünde ist. Es ist eine Erbschuld, die er übernommen hat. Durch die von Jesus uns gegebene Freiheit haben wir die Wahl, uns gegen die Sünde aufzulehnen, uns zu wehren. Es ist der Kampf des alten, fleischlich gesinnten Menschen gegen den neuen, Gottesgeist gewirkten Menschen. Lesen wir auch im Korinther, wir sind eine neue Kreatur durch Gottes Geist geboren. Freiheit, so definiert es auch Wikipedia, wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, ohne Zwang unterschiedliche Möglichkeiten auszuwählen und sich entscheiden zu können. Und das finden wir immer wieder. Wir können für Gott sein, wir können gegen, wir können für die Sünde sein, wir können gegen die Sünde sein. Wir haben die Freiheit, uns von Gottes Geist leiten zu lassen und dadurch die Sünde in unserem Leben zu verbannen oder dem alten Menschen nachzugeben, was man ja immer wieder tut, oder ich jedenfalls, und in der Sünde zu leben. Heißt Freiheit jetzt aber für uns, dass wir tun und lassen können, was wir wollen? Definitiv nicht, wenn wir Jesus an erster Stelle in unserem Leben setzen. Freiheit gibt uns nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Und wir haben noch ein paar Verse, Galater 5, da heißt es: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot: Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Interessant, wir haben die Freiheit, aber wir haben nicht nur die Freiheit, sondern wir haben auch eine Pflicht, Jesu Aufforderung zu folgen, nämlich auch in die Welt hinauszugehen, den Menschen die frohe Botschaft zu bringen und ihnen die Liebe Gottes zu zeigen, indem wir sie so lieben, wie wir uns lieben. Also Gottes Liebe ganz praktisch und greifbar zu machen. Und Gottes Liebe in die Welt zu bringen, ist keine Option, sondern es ist eine Aufgabe, eine Pflicht. Freiheit im Glauben bedeutet auch Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen. Und die kann ich nicht abgeben oder delegieren, dass ich sage, nö, ich nicht, dann lieber die Waldraut losschicken, dann soll die das mal machen. Ich bin da nicht so. Das geht nicht. Und ich habe so auch bei der Predigtvorbereitung gedacht, leider wird der Auftrag oder die Freiheit, den Auftrag zu erfüllen, gerade in Deutschland, ist jetzt meine Meinung, in so einem wohlhabenden und verwöhnten Land gar nicht so richtig erfüllt. Weil, ich glaube, weil wir alle sehr bequem geworden sind. Und wir leben in einem Land, wo uns der Glaube eigentlich nichts kostet. Ne? Vielleicht ein Lächeln, aber du wirst nicht irgendwo verfolgt. Aber die Bequemlichkeit und Inaktivität hält uns zurück, das Evangelium anderen Menschen so weiterzugeben. Ich lese ja Open Doors immer diese Berichte. Das ist interessant, in Ländern, wo so eine starke Christenverfolgung, also wirklich bis zum Tod auch erfolgt, da wachsen christliche Gemeinschaften. Das finde ich immer sehr erstaunlich. Man würde doch eigentlich sagen, da ein bisschen Piano vorsichtig sein. Hier, wo wir die Freiheit haben, hier schweigen wir auch zu Themen, wo wir Antworten haben. Freiheit im Glauben ist ein hohes Gut, das manch einer mit dem Tod bezahlt hat und noch bezahlen wird. Viele Christen werden da auch noch folgen. Ich hatte einen Spruch gelesen von Jean Moreau, das ist eine französische Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob sie Christin ist, aber könnte sein. Sie hat gesagt, frei sein heißt, wählen zu können, wessen Sklave man sein will. Und wenn man es anders ausdrückt, könnte man auch sagen, es gibt keine Freiheit. Du kannst nur wählen, wessen Sklave du sein möchtest. Interessanterweise habe ich gestern in so einem Podcast einen Spruch gehört, der passte für heute wunderbar, deswegen hatte ich ihn auch mit eingebracht, da heißt: Wer deine Freiheit kontrolliert, kontrolliert dein Leben. Wir haben die Freiheit in Jesus oder wir haben die Freiheit, unseren alten Menschen, also sprich Satan, zu folgen dann. Meine Predigt hatte ja so das Thema Freiheit, Segen oder Fluch. Und ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein Sklave Jesu sind. Ich will das anders formulieren. Wer ist der Herr in deinem, in meinem Leben? Ist es Jesus, dann werden wir den Segen bekommen. Ist es Satan, dann den Fluch. Und es gibt kein Zwischending. Auch wenn ich sage, ich habe mich ja gar nicht zu Satan irgendwo bekannt. Die menschliche Natur, jede kleine Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir sündlos sein wollen, müssen wir, das wissen wir, Jesus annehmen. Und dann stehen wir halt unter dem Segen. Den letzten Vers hatte ich noch, im 2. Korinther 3, 17. Da heißt es, dieser Herr aber ist der Geist, also hier ist von Jesus die Rede, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ne, es gibt viele Stellen, wo wir eben erkennen, dass Gottes Geist uns frei macht, dass die Freiheit da ist, auch die Wahrheit zu erkennen. Und wir wissen aus der Bibel, Jesus ist die Wahrheit. Und ich finde das schön, dass wir nicht gezwungen werden, irgendetwas zu machen, sondern dass wir alle freiwillig ein Ja für Jesus hatten und damit ein Ja für Gott. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, ja, dass wir die Wahrheit, dass wir dich erkannt haben. Und wir sehen in der Welt, Herr, dass da einfach noch so viel Not ist, dass Menschen ja, dich nicht kennen, dich nicht kennenlernen wollen, Herr. Bitte dich, dass du ja auch diese Zeiten jetzt nutzt, Herr, ihnen die Augen und das Herz zu öffnen, Herr, dass sie auf der Suche sind nach dir und dass wir Christen als deinen Nachfolger auch genau diese Antworten geben, die sie brauchen, Herr. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, Herr, der auch Geduld mit uns hat, Herr, der uns da vergibt, wo wir immer wieder ja, uns versündigen. Aber du hast auch gesagt, wenn wir zu dir kommen, Herr, wird uns jede Sünde vergeben. Und auch dafür wollen wir dir danken, Herr, dass du ein Gott bist, der so barmherzig und geduldig ist. Wir danken dir für diesen Tag, Herr, und wir danken dir auch ja, einfach für dein Wort, Herr. Amen.